Radio Prag Nachrichten.
Die Partei der öffentlichen Angelegenheiten wirft Finanzminister Kalousek vor, eine vereinbarte Kommission zur Steuerreform nicht einzuberufen. Östliche Partnerschaft der EU. Schwarzenberg verlangt von der Ukraine ein Signal der Rechtsstaatlichkeit. Am Wochenende werden erneut Demonstrationen in Nordböhmen erwartet. Die Partei der öffentlichen Angelegenheiten VV hat in einem offenen Brief Finanzminister Kalousek von der Partei Top 09 aufgefordert, die Regierungskommission zur Diskussion der öffentlichen Finanzen einzuberufen. Der Parteivorsitzende Radek John und der Fraktionsvorsitzende Wied Bartha sagten am Freitag gegenüber Journalisten, dass sich die Kommission, die einen Kompromiss zur geplanten Steuerreform ausarbeiten solle, während der letzten 13 Wochen nicht ein einziges Mal getroffen habe. In Verhandlungen zur Mehrwertsteuerreform war die Einrichtung dieses Fachgremiums beschlossen worden. Wir wollen nur, dass Verhandlungen stattfinden, betonte Bartha. Es sei durchaus möglich, in der Kommission aus Fachleuten einen Kompromiss in der Steuerfrage zu finden. Allerdings müsse der Finanzminister sie auch einberufen. Die kleinste Regierungspartei VV möchte von der Einheitssteuer abweichen und Menschen, die über 100.000 Kronen, umgerechnet etwa 4.000 Euro im Monat verdienen, steuerlich stärker belasten. Auch die Unternehmenssteuer soll um einen Prozentpunkt angehoben werden. Damit ließe sich eine Erhöhung der Mehrwertsteuer umgehen, mittels der Finanzminister Kalousek staatliche Mehreinnahmen erzielen möchte. Außenminister Karel Schwarzenberg hat von der Ukraine ein klares Signal gefordert, dass das Land die Regeln eines Rechtsstaates einhalte. Dies sei Voraussetzung, damit die EU ihre Gespräche mit Kiew über eine Annäherung abschließen könne, sagte Schwarzenberg am Donnerstag in Warschau beim EU-Gipfel zur sogenannten östlichen Partnerschaft. Zu den Regeln gehöre auch ein Schutz der Opposition, erklärte der tschechische Außenminister. Die Ukraine und die EU verhandeln derzeit über ein Assoziierungsabkommen, das ursprünglich bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden sollte. Einige europäische Staaten haben indes die Gespräche mit Kiew eingefroren, weil sie Zweifel am Gerichtsverfahren gegen die ehemalige ukrainische Premierministerin Julia Timoschenko haben. Die östliche Partnerschaft der EU war während der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2009 ins Leben gerufen worden und soll 6 postsowjetischen Staaten helfen, sich den europäischen Standards anzunähern. Neben der Ukraine gehören zu den Ländern noch Armenien, Aserbaidschan, Moldawien, Georgien und Weißrussland. Bereits das 6. Wochenende in Folge wurden im Schluckenauer Zipfel in Nordböhmen Demonstrationen angemeldet. Eine hohe Beteiligung rechter Extremisten werden dieses Wochenende aber nicht erwartet, teilte ein Polizeisprecher mit. Vor Ort werden auch Aktivisten der Initiative Gewalt ist keine Lösung sein, die bereits am letzten Wochenende in den Herbergen und Wohnungen der Roma waren. Ihrem Team gehören unter anderem ein Psychologe und ein Sozialarbeiter an, erklärte eine Sprecherin der Initiative. Aufgrund des riesigen Medieninteresses haben sich die neu gewählten Berliner Abgeordneten der Piratenpartei zu einer Klausurtagung in die Tschechische Republik zurückgezogen. An einem geheimen Ort werden sich die Newcomer von Freitag bis Sonntag beraten. Sie bräuchten ein paar Tage der Einsamkeit, um nachzudenken, sagte der Sprecher der Berliner Piraten gegenüber der Presseagentur ZDK. Man wolle Standpunkte klären und sich nicht mit der Presse befassen müssen, so der Sprecher weiter. Im Gegensatz zu ihrer bisherigen Praxis, die Verhandlungen der Partei live im Internet zu übertragen, wird in Tschechien hinter verschlossenen Türen verhandelt. Nach Jahrzehnten kehrt das sogenannte Schwarzenberg-Archiv aus Tschechien nach Bayern zurück. In dieser Größe und dieser Bedeutung gäbe es nicht viele Archive in Bayern, sagte der stellvertretende Generaldirektor der Staatlichen Archive Bayerns, Bernhard Grau, am Freitag in München. Das Schlossarchiv der Fürstenfamilie zu Schwarzenberg, deren heutiges Oberhaupt der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg ist, ist eines der größten Regionalarchive Mittelfrankens. Es umfasst Dokumente aus der Zeit zwischen 1315 und dem frühen 19. Jahrhundert. Grau sieht in der Übergabe auch den Ausdruck einer spürbaren Entkrampfung des tschechisch-bayerischen Verhältnisses. Bayern hatte sich seit rund 30 Jahren um die Herausgabe der Dokumente bemüht. Während des Zweiten Weltkriegs war das Archiv der Fürstenfamilie aus Scheinfeld im Großraum Nürnberg an den neuen Familiensitz nach Krumau im heutigen Tschechien ausgelagert worden, um es vor Luftangriffen auf Nürnberg zu schützen. Nach dem Krieg wurde die Familie von der Tschechoslowakei enteignet. Das Archiv befand sich von da an in tschechischem Besitz. Das Wetter am Samstag. Auch am Samstag wird es in Tschechien warm. Nach Auflösung von vereinzeltem Morgennebel und leichtem Regen wird der Himmel fast wolkenlos. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern um 18 Grad Celsius. Das waren die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das ist heute unser Programm. Schlechte Luft. Im Grenzgebiet zu Polen leiden die Menschen im Herbst und Winter häufig unter Smog. Nun wollen beide Nachbarländer gemeinsam die Emissionen reduzieren. Wie das gelingen soll, dazu unser erster aktueller Beitrag. Großes Spektakel. Einige Clubs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bestreiten jedes Jahr vor der Saison mehrere Spieler in Europa. Diesmal haben sich die New York Rangers dem tschechischen Publikum vorgestellt. Lothar Martin war bei der Begegnung der Rangers mit Sparta Prag. Das ist unser zweiter aktueller Beitrag. Danach schlendern wir durch den Prager Zoo, aber diesmal nur mit Mund und Zunge, und zwar in unserem Sprachkurs. Abschließend machen wir noch einen weiteren Ausflug, der uns zu einer Burgruine mit Fledermäusen führt. Wo das ist, verraten wir aber erst in etwa einer Viertelstunde in unserem Reiseland. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. In keiner tschechischen Gegend haben die Menschen häufiger Atemwegserkrankungen als im mährisch-schlesischen Kreis. Denn ab dem Herbst und im Winter ist es jedes Jahr das Gleiche. Dichter Smog liegt über den Industriestädten der Region. Die Grenzwerte für Feinstaub werden dabei oft um ein Mehrfaches überschritten. Ähnlich ist es auch auf der polnischen Seite in der Woiwodschaft Schlesien. Um die Emissionen im gemeinsamen Grenzgebiet zu reduzieren, wollen Tschechien und Polen nun EU-Gelder für ein gemeinsames Projekt beantragen. Die ersten Schritte dazu unternahmen die Umweltminister der beiden Länder am Donnerstag in Prag. Martina Schneibergova fasst zusammen.
Die Nachricht klingt hoffnungsvoll, vor allem für die Bewohner des mährisch-schlesischen Landkreises und seiner polnischen Nachbarregion, der Woiwodschaft Schlesien. Der tschechische Umweltminister Tomáš Chalupa unterzeichnete mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Kraszewski ein Memorandum. Es zeigt auf, wie die Luftverschmutzung allmählich reduziert werden soll. Umweltminister Chalupa:
Das heutige Memorandum ist nicht nur ein Stück Papier, auf dem formal verkündet wird, dass wir uns mögen und zusammenarbeiten wollen. Das Dokument hat das Ziel, konkrete Maßnahmen zu treffen. Es soll zunächst ausgewertet werden, wann genau die tschechische Industrieproduktion zur Umweltverschmutzung in Polen beiträgt und wann die Emissionen aus Polen wiederum die Region Tschechiens belasten. Wir haben beschlossen, bei der Koordinierung der Messungen zusammenzuarbeiten und vor allem ein gemeinsames EU-Projekt zur Modernisierung der Industrie auszuarbeiten.
Beide Länder wollen für die Zeit ab 2014 gemeinsam Gelder aus europäischen Fonds beantragen, um veraltete Industriebetriebe modernisieren zu können. Die Umweltminister beschlossen des Weiteren, dass von nun an keine Daten über die Luftverschmutzung mehr geheim gehalten werden, sondern der anderen Seite unverzüglich zur Verfügung gestellt werden. Umweltminister Kraszewski:
Das gerade unterzeichnete Memorandum halte ich für wichtig, weil es wirklich konkrete Anleitungen zur Verbesserung der Luft in beiden Regionen enthält.
Nach Aussage der Umweltminister sei es nicht das Ziel, die Industrie mit ihrer jahrzehntelangen Tradition auf den beiden Seiten der Grenze zu liquidieren, sondern zu helfen, die Produktion umweltfreundlicher zu machen. Minister Chalupa:
Wir wissen, dass sich die Situation, was die Luftverschmutzung anbelangt, während des Jahres ändert. Während im Winter geheizt wird, sieht es alles ganz anders aus als im Sommer. Es geht uns darum, klare und nicht geschönte Daten vorzulegen. Darum wollen wir auch mit den regionalen Universitäten, medizinischen Institutionen und mit Meteorologen zusammenarbeiten.
Auch wenn die beiden Umweltminister über ihre Vorhaben unisono sprachen, kann es schon im nächsten Jahr zu Problemen kommen. In Tschechien werden die Grenzwerte für Feinstaub viel strenger gehandhabt. Sie sind fast dreimal so niedrig wie die in Polen und sollen 2012 sogar noch verschärft werden. Der polnische Umweltminister räumte in Prag ein, dass Polen die Grenzwerte für Feinstaub erst noch an die EU-Normen anpassen müsse.
keine schnelle Lösung für die Menschen im nordmährisch-schlesischen Grenzgebiet, aber gewisse Hoffnungen, die gibt es jetzt endlich. Wir machen einen Schwenk nach Prag und zwar aus sportlichem Anlass. Vor 4 Jahren hat die National Hockey League NHL damit begonnen, auf der Basis ihrer weltweiten Marketingstrategie einige ihrer Saisoneröffnungsspiele nach Europa zu verlegen. Das ist in diesem Herbst nicht anders, auch wenn in der tschechischen Hauptstadt diesmal keines dieser Spiele ausgetragen wird. Dennoch profitierte Prag auch in diesem Jahr von der NHL-Offensive. In der Moldaustadt gaben nämlich dieser Tage die New York Rangers ihre Visitenkarte ab. Alles weitere dazu von Lothar Martin. Right through the very heart
of it. New York, New York. Ein Hauch von Manhattan, Brooklyn oder Long Island wehte von Dienstag bis Donnerstagabend in Prag. In der Goldenen Stadt zu Gast war nämlich das NHL-Eishockey-Team der New York Rangers, das zu den ältesten und berühmtesten Mannschaften dieser Sportart in Nordamerika zählt. Der 1926 gegründete Renommierclub gehört zu den 6 Gründungsmitgliedern der National Hockey League und hat den begehrten Stanley Cup 4-mal gewonnen. In Prag starteten die Rangers die abschließende Phase ihrer Vorbereitung auf die neue NHL-Saison, die sie am 7. und 8. Oktober in Stockholm mit 2 Spielen gegen Los Angeles und Anaheim beginnen. Dazu stand am Donnerstag auch eine Begegnung mit dem tschechischen Traditionsverein Sparta Prag auf dem Programm. Im vergangenen Jahr, als der amtierende Stanley Cup-Sieger Boston Bruins zum Saisonauftakt in Europa weilte, traf mit Biletici Liberec seit längerem eine tschechische Vereinsmannschaft wieder auf ein NHL-Team. Liberec verlor gegen Boston klar mit 1:7. Er hoffe, dass seine Spieler die Aufgabe meistern und ein besseres Ergebnis erzielen als Liberec, orakelte Sparta-Trainer Jus Verdac noch einen Tag vor der Begegnung mit den Rangers. Nach der Partie konnte er zufrieden konstatieren, dass dies gelungen sei. Damit Sparta Prag unterlag dem Goliath mit 0:2 und war im ersten Drittel sogar das aktivere Team. Er denke, dass Sparta dieses Drittel perfekt gespielt habe. Ausdruck dessen waren viele Torschancen und Überzahlsituationen, die man aber leider nicht zu Toren genutzt habe, sagte Sparta-Angreifer Peter Thon. Ab dem zweiten Drittel aber, als die Gäste beide Tore schossen, konnte Sparta nicht mehr ganz mithalten. So sah es jedenfalls Thons Teamkollege Ivan Rachunek. Nach dem ersten Tor sind wir leider etwas passiv geworden und mit dem 0:2 gerieten wir endgültig auf die Verliererstraße, denn die Rangers kontrollierten fortan das Spiel. Dennoch war Rachonek sichtlich zufrieden, wie sich Sparta gegen den namhaften Gegner aus der Affäre zog. Zudem konnte man sich von den Top-Profis noch jede Menge abschauen. Man kann sehen, was für eine Übersicht diese Spieler haben und wie stark sie am Puck sind. Kaum einer ihrer Spieler verliert unnötig die Scheibe und ihr Aufbauspiel ist schnell und unkompliziert. Auch Peter Thon hob einen Vorzug der Rangers hervor. Von der Schnelligkeit war das etwas ganz anderes als in unserer Liga. Auch wenn die Rangers kleinere Eisflächen als die unsere gewöhnt sind, läuferisch waren sie eine Klasse für sich. Doch auch Sparta durfte sich am Ende eines gelungenen Eishockeyabends, den knapp 11.000 Zuschauer verfolgten, zumindest über ein paar Komplimente freuen. Sparta hat sehr gut und schnell gespielt. Anfangs hat uns der Gegner etwas überrascht und auch defensiv sehr gut gespielt. Sparta nutzte zunächst den Vorteil der größeren Eisfläche. Wir mussten uns erst darauf einstellen, danach lief es dann besser für uns. Lobte der Kapitän der Rangers, Ryan Callaghan, die Prager nach einem wirklich ansehenswerten Spiel.
Mit den Eishockey-Stars der NHL in Prag geht unser Tagesecho zu Ende. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. So und nun umschalten auf Tschechisch und die Ohren ganz besonders spitzen. Die neue Lektion unseres Sprachkurses führt zu einem der beliebtesten Prager Ausflugsziele. Welches das ist, das erfahren Sie nun von Markéta Kachlíková.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Zoo im Prager Stadtteil Troja ist in dieser Woche 80 Jahre alt geworden. Grund genug, den Zoo,
so,
auch im heutigen Sprachkurs zu besuchen. Fast 5000 Tiere bewohnen heute den Prager Zoologischen Garten.
Zoologická zahrada.
Am stärksten vertreten in Bezug auf die Zahl der Arten und die Gesamtzahl der Tiere sind die Vögel,
Ptáci.
Ihnen folgen die Säugetiere,
Savci,
die Fische,
Rybe,
und die Reptilien,
Blase.
Im Prager Zoo findet man aber auch fast 100 Lurche,
Obojživelníci,
mehr als 30 wirbellose Tiere,
Bezobratlí,
sowie einen Knorpelfisch,
Pariba.
Um den Zoobesuch attraktiver zu machen, bieten die Pflegerinnen,
Ošetřovatelky,
und Pfleger,
Ošetřovatelé,
verschiedene Programme für die Öffentlichkeit an. So kann man etwa Übungen,
Cvičení,
bzw. die Fütterung,
Krmení,
der Tiere verfolgen. Ein Stolz jedes Tiergartens ist der Zuwachs,
Přírůstky,
also Jungtiere,
Mláďata,
die dort, wie man sagt, in Gefangenschaft,
v zajetí,
zur Welt kommen. Der Prager Zoo trägt das Przewalski-Pferd,
Kuň Przewalského,
in seinem Wappen, um dessen Rettung man sich eben in Prag verdient gemacht hat. In dieser Woche wurde ein Fohlen,
Hribie,
dieser aus Asien stammenden Art, in Troja getauft. Es ist das 216. Fohlen der Przewalski-Pferde. Die Tiere bewohnen im Zoo verschiedene Pavillons,
Pavilony,
und haben ihren eigenen Auslauf,
Výběh.
Dort steht ihnen mehr Lebensraum unter freiem Himmel zur Verfügung. Falls Sie mal in den Prager Zoo kommen, finden Sie dort unter anderem einen indonesischen Dschungel,
Indoneska Dschungle,
ein Afrikahaus,
Africký dům,
einen nordischen Wald,
Severský les,
die Affeninseln,
Opičí ostrovy,
oder aber etwa einen Papageienweg,
Papouščí stezka.
Viel Spaß dabei und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Am Mikrofon waren Markéta Kachlíková sowie Martina Schneibergová, die uns auch noch in den nächsten Minuten begleiten wird. Und zwar bei einem Besuch in der Stadt Tinec nad Sázavou. Die Kleinstadt wurde einst durch die Produktion von Steingut berühmt und später wegen der Java-Motorräder bekannt, die dort gefertigt wurden. Sie beherbergt aber auch eine Burgruine, die aus dem 11. Jahrhundert stammt. Martina Schneibergová führt sie im folgenden Reiseland Tschechien durch das Burgareal und das Stadtmuseum von Tinec nad Sázavou.
Reiseland Tschechien.
Etwa 9 Kilometer nordwestlich von Benešov entfernt liegt Tinec nad Sázavou. Schon im 11. Jahrhundert entstand am linken Sázava-Ufer eine hölzerne Burganlage der Přemysliden, die die Furt über den Fluss schützen sollte. Ende des 12. Jahrhunderts wurde hier dann eine steinerne Burg erbaut, erzählt Magdalena Timplová, die Kastellanin von Tinec.
Úplně první tady byla postavená románská rotunda ve druhé polovině 11. století.
Zuerst wurde in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts an diesem Ort eine romanische Rotunde erbaut. Diese wurde später durch einen gotischen Verteidigungsturm ergänzt. Der Turm verband die Rotunde mit dem Palast. Die gesamte Burg diente zu drei Zwecken. Die Rotunde für kirchliche Belange, der Turm spielte eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der Burg und im Palast wohnten die Besitzer und Verwalter der Burg. Die Rotunde ist bis heute in einem sehr guten Zustand, genauso wie der Turm. Der romanische Palast der Přemysliden wurde abgerissen. Vom ursprünglichen Palast sind nur Fundamente erhalten geblieben. An seiner Stelle wurde ein Barockpalast erbaut. Die erste schriftliche Erwähnung von Tinec nad Sázavou stammt vom Anfang des 14. Jahrhunderts. Die archäologischen Funde zeugen jedoch davon, dass der Ort bereits in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts besiedelt war. Magdalena Timplová.
To místo vlastně byla křižovatka obchodních cest ze severu na jih, z východu na západ. A podle
Hier war eine Kreuzung von Handelswegen, die von Nord nach Süd und von Ost nach West führten. Die Archäologen fanden hier Beweise dafür, dass es da auch Erdhütten gab, in denen Kaufleute, die unterwegs waren, übernachten konnten. Es wurden hier zudem Fragmente einer Pfahlbefestigung gefunden. Das bedeutet, dass es dort eine eingefriedete Siedlung gegeben hat, im Tschechischen also eine Zatíněná Osada. Davon wurde der Name der Siedlung Dínec abgeleitet. Der erste bekannte Besitzer der Burganlage war Oldřich Medek von Waldeck.
Z Waldecka v roce 1318, to je vlastně první zaznamenaný vlastník.
Dieser Adelige nannte sich auch Oldřich Stínce, nach dem Ort, wo seine Burg stand. Die Vorgänger von Oldřich auf der Burg Dínec nad Sázavou sind unbekannt. Der Familie von Waldeck gehörte die Burg bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Danach wechselte Dínec auf den Besitzer. Große Verdienste um den Aufschwung von Dínec erwarb sich erst die Familie von Vrtba.
Náš hrad a celý Týnec proslavil hrabě František Josef z Vrtby, který v roce...
Týnec ist dann Graf Franz Josef von Vrtba berühmt geworden. Er richtete 1791 im sogenannten Alten Schloss, das er von seiner Mutter geerbt hatte, eine Steingutmanufaktur ein. Für die Steingutproduktion nutzte er damals alle Gebäude, sogar eine Rotunde und im Turm wurde Glasur gemahlen. Wegen seiner Qualität wurde das Steingut aus Dínec sehr geschätzt. Die Produktion musste erweitert werden und Graf Vrtba ließ 1812 unweit der Burg ein Empirgebäude für die Steingutfabrik erbauen. Heutzutage dient das Gebäude als ein Kultur- und Informationszentrum. Es passiert oft, dass mich die Touristen fragen, was ist das für ein schönes Schloss? Und ich antworte nur, sehen Sie, was für schöne Fabriken unsere Vorfahren gebaut haben. Aufgrund des Deutschen Kriegs von 1866 gab es Probleme mit dem Absatz des Steinguts. Und die Produktion wurde stillgelegt. Etwa 20 Jahre später hatte Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este die Güter von Konopisch erworben. Er ließ die Steingutfabrik in Dínec in ein Hotel umbauen. Wertvolle Beispiele für das Steingut aus Dínec kann man heutzutage in einem Steingutmuseum bewundern, das neben dem Turm untergebracht ist. Ein Teil der Exponate wurde aus dem Prager Nationalmuseum geliehen. Steingut aus Dínec ist auch im Museum in Netvořice und auf Schloss Konopiště zu sehen. Die Führung durch die Burg beginnt in der romanischen Rotunde, der ältesten Sehenswürdigkeit im ganzen Bezirk. Seit mehr als 900 Jahren diene die Rotunde zu kirchlichen Zwecken, erzählt Magdalena Timplová.
Rotunda patří Československé církvi husitské. My od církve máme pronajatou a
Die Rotunde, die 1050 erbaut wurde, gehört heutzutage der tschechoslowakischen hussitischen Kirche. Wir haben sie von der Kirche gemietet. Einmal in zwei Wochen finden hier Gottesdienste statt. Die Rotunde wird auch für Hochzeiten genutzt. In der Adventszeit veranstalten wir hier Konzerte, denn die Akustik und Atmosphäre in dem romanischen Raum ist sehr gut. Aus der Rotunde geht es weiter in den gotischen Turm. Man muss jedoch zuerst 99 Treppen hinaufsteigen, um die Bewohner des Turms sehen zu können. Ganz oben in der Finstere sind ab und zu Pfiffe zu hören. Die Kastellanin hat jedoch eine Taschenlampe dabei und zeigt mit ihr nach oben. An dem Balken bewegt sich ein schwarzer Haufen. Es sind Fledermäuse. Die dritte Etage des Turms bewohnt im Sommer das große Mausohr. So heißt diese Fledermausart.
Na jaře nám sem létají matky, porodí tady mláďata, ty tady vychovají a na konci září...
Im Frühjahr lassen sich die Mausohrweibchen hier nieder und bringen die Jungen zur Welt. Ende September oder im Oktober verlassen sie den Turm und fliegen weiter zu ihrem Winterquartier. Jedes Jahr schließen wir uns der sogenannten europäischen Fledermausnacht an, auf der an den Schutz dieser Tierart appelliert wird. Bei dieser Veranstaltung können sich hier vor allem die Kinder die Fledermauskolonie genau anschauen. Eine Zoologin erklärt dabei die Details. In diesem Jahr konnten die Kinder in Fledermauskostümen kommen. Für die Fürsorge um die Mausohre bekamen wir von den Tierschützern in diesem Jahr eine Plakette mit dem Titel Unser Nachbar ist die Fledermaus. Die Mausohrkolonie war früher im Turm der gegenüberstehenden Simon-Juda-Kirche zu Hause. Nach der Renovierung des Kirchenturms vor 17 Jahren wechselten die Nachtfalter ihr Sommerquartier und fliegen jeden Frühling in den Burgturm, erzählt die Kastellanin. Die Touristen stören die Tiere wahrscheinlich nicht so sehr, sonst wären sie im Kirchenturm geblieben. Der Turm ist aber nicht nur wegen seiner beflügelten Bewohner einen Besuch wert. Aus der obersten Etage ist die weite Umgebung von Dinets-Nazarsavo gut zu sehen. Der einstige Verteidigungsturm wird heutzutage vor allem als Aussichtsturm genutzt. Vom Turm ist unter anderem das Gebäude der ehemaligen Steingutfabrik zu sehen. Ihre Produkte kann man im Stadtmuseum gleich neben dem Turm bewundern. Ein Nebengebäude des Stadtmuseums wird vom Landeskundlichen Verein für Ausstellungen genutzt. In diesem Jahr ist dort eine Ausstellung mit historischem Spielzeug zu sehen.
Jak si hráli naše babičky a dědečkové, která musím říct, že má opravdu velký úspěch a líbí se, jak dětem.
Wie unsere Omas und Opas gespielt haben, so heißt die Ausstellung. Sie ist sehr erfolgreich und gefällt sowohl den Omas und Opas als auch den Enkelkindern. Jeder erinnert sich dort gern daran, was für ein Spielzeug er hatte oder was er von seiner Oma geerbt hat. Die Exponate stammen meistens von Bewohnern unserer Region, von Freunden des Museums oder Mitgliedern des Landeskundlichen Vereins. Die Exponate wurden von rund 15 Familien geliehen. Eine Etage tiefer ist eine Galerie eingerichtet, in der Bilder und Fotoausstellungen installiert werden, die meistens einen Monat lang dauern. Noch tiefer unter der Erde sind Fragmente des romanischen Palastes zu sehen. Aus der Galerie geht es in zwei romanische Kellerräume. In dem größeren Raum ist eine Dauerausstellung von Gegenständen zu sehen, die bei den Ausgrabungen auf dem Burggelände sowie in der Umgebung von Dinets-Nazarsavo gefunden wurden. Auf der Burg kann man nicht nur eine Nacht mit Fledermäusen erleben. Während der ganzen Saison stehen auch Konzerte, Theatervorstellungen oder Künstlerwerkstätten auf dem Programm. Im August wird das historische Stadtfest Dinets-Gistschep, zu Deutsch etwa Teine zu Scherben, veranstaltet. Anfang September treffen Laientheaterensembles bei einem Festival auf der Burg zusammen. Die Touristensaison wird mit einem keltischen Abend beendet. Dieser Abend ist für uns jedes Jahr mit dem Abschied vom Sommer und von der Saison verknüpft. Am 1. Oktober werden hier vier Ensembles keltische Melodien spielen. Es erklingt auch Dudelsackmusik. Auf dem Programm stehen zudem irische Tänze. Und der keltische Abend wird mit einer Vorshow beendet.
Občerstvení a celou akci nám zakončí ohňová show.
Die Burg erwacht erst während der Adventszeit wieder zu neuem Leben. Mehr über das Programm in Dinets-Nazarsavo erfahren Sie unter www.mestotinets.cz.
Mal etwas anderes als Prag, Karlstein oder Krumau. Martina Schneibergova über das mittelböhmische Städtchen Dinets-Nazarsavo. Und mit diesem Reisetipp geht der publizistische Teil für heute zu Ende. Bis zur nächsten Sendung bieten wir Ihnen auf unseren Webseiten noch weitere Informationen. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.